Mir ist kein Social Club bekannt, in dem auch selbst angebaut wird. Die Clubs sind Vereinsräume, in denen Cannabis erworben und auch legal Cannabis konsumiert werden darf. Der Anbau läuft komplett getrennt. Clubbetreiber in dem Sinne dürfen im Namen der Clubmitglieder Cannabis anbauen. Eine bestimmte Menge an Pflanzen, die dann einer bestimmten Grammzahl entspricht. Ich glaube von vornherein, dass die Situation in Spanien, die Situation in Deutschland in keinster Weise vergleichbar ist und auch nicht zum Vergleich hergezogen werden sollte, weil die Grundsituation einfach eine komplett andere ist.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCR-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast, er ist Arzt, heißt Janosch Kratz und wer die Folge 14 des VCA-Hanfgesprächs gehört hat, kennt ihn schon. In der Folge habe ich mich mit Janosch Kratz über die Therapie der Endometriose mit Cannabis unterhalten. Da Janosch in Barcelona Humanmedizin studiert hat und dort von 2016 bis 2019 in der Calapa-Klinik in Barcelona gearbeitet hat, ist er genau der richtige Ansprechpartner für mich. Denn ich kenne mich mit Cannabis Social Clubs überhaupt nicht aus und möchte einfach mehr darüber erfahren. Und da ist mir Janosch eingefallen und dass er sich mit den spanischen Social Clubs auskennt. Denn die Ampel hat im ersten Step der Legalisierung ja vor, Cannabis Social Clubs einzuführen und den Eigenanbau zu erlauben. Aus diesem aktuellen Anlass werde ich jetzt Janosch Löcher in den Bauch fragen, wie es denn so läuft mit den Cannabis Social Clubs in Spanien. Hallo Janosch, ich freue mich total, dass wir beide nochmal ein VCA-Hanfgespräch führen. Wir haben uns ja schon mal in der Podcast-Folge 14 gesprochen. Da haben wir uns über die Behandlung mit Cannabis bei der Endometriose unterhalten. Heute besprechen wir ein ganz anderes und zwar ein ganz brandaktuelles Thema. Ich möchte nämlich endlich mal mehr über Cannabis-Social-Clubs erfahren. Denn die Ampelkoalition hat ja den Plan, in der ersten Säule der Legalisierung den Eigenanbau zuzulassen und Social Clubs einzuführen. Bevor wir starten, Janosch, warum frage ich dich? Wer die Folge 14 gehört hat, weiß, dass du lange in Spanien gelebt hast. Aber woher kennst du denn die spanischen Social Clubs? Hast du die mal besucht oder kennst du Leute, die da Mitglied sind? Weil ich gehe mal nicht davon aus, dass du selbst Mitglied warst, aber woher kennst du die?
Also da kann ich schon direkt sagen, ich war auch selbst Mitglied.
Ach super, noch viel spannender, sehr gut. Erzähl.
Um das etwas polarisierend zu erklären. Nein, wir haben damals, als junger Arzt in Spanien Harm Reduction und so Risikoprävention in diesen Clubs gemacht. Und jeder, der in diese Clubs rein möchte, also physisch dort reingeht, egal mit was für einem Grund, muss auch Mitglied sein. Also das ist Teil der Rechtsprechung. Das heißt, auch wenn ich als Arzt dort reingehe und die anderen Mitglieder quasi über Risiken des Cannabiskonsums oder um safer use, wie man sicherer konsumieren kann, aufkläre, muss auch ich als Arzt, der dort durch die Tür geht, quasi Mitglied sein. Dazu muss man sagen, dass das in Spanien auch keineswegs jetzt irgend so eine schäbige Grauzonenwelt ist, diese Clubs, sondern es sind sehr, sehr viele Leute Mitglied und es ist auch ein kompletter Querschnitt durch die komplette Gesellschaft. Da sind weder junge Leute noch ältere Leute, sind ein bisschen alle vertreten, also alte Altersklassen, alle Berufsgruppen. Und es gibt auch ganz viele von diesen Social Clubs, die auch gar nicht nur zum Verkauf, sondern auch zum Verweilen quasi eingerichtet sind. Also das ist von der Seite her gar nicht so abhängig.
Aber in den Social Clubs wird dann selber auch angebaut. So soll das hier ja wahrscheinlich aussehen. Wie kann man sich das vorstellen? Sind das riesige Gewächshäuser oder riesige Felder? Und dann ist so ein Laden da angeschlossen? Oder wie sieht sowas aus?
Nein, also in Spanien mir ist kein Club oder Social Club bekannt, in dem auch selbst angebaut wird.
Aha.
Das geht gegen die geben die Gegebenheiten gar nicht her, sondern die Clubs sind Vereinsräume, in denen Mitglieder, nur Mitglieder ausschließlich rein können und in denen dann quasi Cannabis erworben und auch legal Cannabis konsumiert werden darf. Der Anbau läuft komplett getrennt. Also es kann natürlich sein, dass es irgendwo auf dem Land auch Clubs gibt, wo das beides zusammen ist. Aber das ist eigentlich sind das zwei Paar Schuhe.
Also angebaut wird in Spanien oder kann da auch was importiert werden? Oder wo kommen die Blüten her?
Ja, also importiert, also alles, was über die Grenze geht, das Problem sehen wir jetzt gerade auch hier in Deutschland. Genau. Selbst wenn wir hier legalisieren wollen würden, dürften wir nicht importieren zu Genusszwecken. Genau. Und Das gilt hier natürlich genauso. Das heißt, diese Clubs, wie das in Spanien aufgebaut ist, Clubbetreiber in dem Sinne dürfen im Namen der Clubmitglieder Cannabis anbauen. Eine bestimmte Menge an Pflanzen, die dann einer bestimmten Grammzahl entspricht. Und diese Menge, die im Gemeinen, im Vereins wohl angebaut wird, darf dann auch unter den Vereinsmitgliedern aufgeteilt werden. Und das ist im Prinzip, jetzt mal ganz vereinfacht, der legale Rahmen, in dem sich das in Spanien bewegt.
Hast du da einen Überblick, wie lange das gedauert hat, um überhaupt den ersten Social Club aufzubauen in Spanien? Also damit man mal so eine Zeiteinschätzung hat, wie lange das hier dauern könnte dann in Deutschland. Weißt du da was drüber?
Also ich glaube von vornherein, dass die Situation in Spanien, die Situation in Deutschland in keinster Weise vergleichbar ist und auch nicht zum Vergleich hergezogen werden sollte, weil die Grundsituation einfach eine komplett andere ist. Diese Clubs in Spanien sind im Prinzip entstanden, in denen Cannabiskonsumenten sich organisiert haben und geschaut haben, okay, wie können wir denn legal Cannabis für uns selber anbauen? Und der Staat, es gibt ein rechtliches Schlupfloch da drin, weil quasi auf diese Art und Weise, wenn die Leute das selber für sich anbauen und es kein Profit dahinter ist, quasi auf diese Art und Weise das Risiko minimiert werden kann, dass die Leute Zugang haben zu dieser Substanz, ohne dass sie auf dem Schwarzmarkt unter fragwürdigen Bedingungen das Ganze erwerben müssen. Das heißt, in Spanien haben Cannabis-Aktivisten quasi das bestehende Gesetz so ausgelegt und auch dieses Schlupfloch ausgenutzt, um ihren Cannabiskonsum zu organisieren. In Deutschland, der Staat hat damit primär gar nichts zu tun. Der Staat hatte damals gar nicht dafür, sondern der spanische Staat, hat immer wieder versucht, das Ganze zu regulieren. Da gab es auch verschiedene Verfassungsklagen und das ging durch viele Instanzen. In Deutschland ist es ja eine komplett andere Grundvoraussetzung. Deutschland will der Staat ja einen rechtlichen Rahmen schaffen, in dem die Leute jetzt Cannabis erwerben können. Das heißt, wir kommen ja von einer komplett anderen Seite und Es ist eine komplett andere Situation. Deswegen sind diese zwei Situationen für mich schwer vergleichbar, obwohl wir trotzdem mit dem Blick auf Spanisch sehr, sehr viel daraus lernen können. Wie lange jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, wie lange das Ganze dauert, das hängt natürlich von extrem vielen Fragen ab, die in Deutschland noch komplett ungeklärt sind. Ja. Also da kommt natürlich her die große Frage, woher kommt das Cannabis, was in diesen Clubs vertrieben werden soll? Ja, welche Qualitätsstandards müssen die erfüllen für Genuss-Cannabis? Welche Auflagen werden an die Clubs gestellt? Sicherheit, Lagerung, Ausbildung, Mitarbeiter etc. Das heißt, das sind alles Fragen, die natürlich hier sehr, sehr ausschlaggebend sind im Hinblick auf die Zeitspanne, die dafür benötigt wird.
Soweit ich weiß, ist in Spanien Cannabis zwar entkriminalisiert, aber ja nicht legalisiert worden. Das bedeutet ja für den Konsum, dass das schwierig ist, im öffentlichen Raum zu konsumieren. Oder liege ich da falsch? Wie läuft das ab?
Na, es ist nicht schwierig, es ist illegal.
Es ist illegal, genau. Also das heißt, die müssen das dann heimlich, wenn sie das besorgt haben im Cannabis-Club, dann heimlich mit nach Hause nehmen oder dort konsumieren? Oder wie sieht der Konsum denn dann da aus?
Also es ist so, dass in Spanien der Konsum zu Hause und der Besitz von einer bestimmten Menge zu Hause für den Eigenkonsum legal ist. Der Konsum auf der Straße ist, auf der Öffentlichkeit ist nicht legal. Der Verein bildet jetzt quasi wie eine Brücke, weil der Verein ist, wenn man Mitglied ist, quasi ein erweitertes Zuhause, sage ich mal. Deswegen dürfen in den Vereinsräumen, darf legalisiert werden. Das ist auch ein ganz wichtiger und ganz großer Teil dieser Clubkultur in Spanien, das ist mit der positivste Teil, dass da nicht das Cannabis ausgegeben wird, sondern dass diese Räume auch zur Verfügung stehen wird, weil da natürlich auch viel Kontrolle, Gespräche, Aufklärung statt.
Okay, ja.
Aber wie gesagt, der Konsum ist im Prinzip legal in dem Verein und legal zu Hause. Der Weg vom Verein nach Hause ist im Prinzip illegal.
Okay, sollte sich Deutschland auf keinen Fall als Vorbild nehmen, ganz klar. Nee. So soll es hier auf gar keinen Fall aussehen. Konntest du da denn was ausrichten dann in deiner Beratung? Hast du festgestellt, ja, dass es gut ist, wenn die in den geschützten Räumen da konsumieren und du vielleicht Gespräche führst, wenn es zu einem problematischen Konsumverhalten gekommen ist? Hast du da was bewirken können?
Ja, allein durch das Verweilen in diesen Räumen, also dass das quasi ein Treffpunkt ist, in dem die Leute gerne verweilen. Diese Räume sind auch darauf ausgelegt, dort zu verweilen. Sind, was Jona kann man sagen, sind die, da gibt's Kaffee, Alkohol darf nicht ausgeschenkt werden, aber es gibt Getränke zu relativ günstigen Preisen. Es gibt lädt ein, sich dort hinzusetzen, zu lesen, Musik zu hören. Es gibt Abende, an denen Filme gezeigt werden, Musik gezeigt wird, Live-Musik gemacht wird, etc. Also es ist wie so ein erweitertes Clubprogramm, sage ich mal, was aber nicht, wie gesagt, nicht nur auf Freizeit ausgelegt ist, sondern das bietet natürlich durch diese Art von etwas mehr Bindung, bietet das auch einen guten Rahmen, um zum Beispiel Aufklärung zu machen im Bereich Cannabiskonsum. Das heißt, das ist natürlich dann registriert, wie viel die Leute konsumiert haben. Das muss fest, muss registriert werden. Soll ja in Deutschland auch gemacht werden mit den Höchstgrenzen in diesen Clubs. Und daraufhin kann man natürlich als Grundvoraussetzung zum Beispiel für eine Clubmitgliedschaft eine Teilnahme an einem medizinischen Kurs, zum Beispiel zur Risikoreduktion, anbieten. Das geht, wenn die Vereinsräume zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich dann ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Verkaufsstellen, in denen das Ganze einfach nur abgegeben wird. Da hat man natürlich unterm Strich nicht diese Möglichkeit oder auch nicht diese Überschneidungsfläche und auch nicht diesen, sage ich mal, etwas engeren Kontakt zu den Vereinsmitgliedern, die natürlich da auch nochmal positiv drauf einwirken können.
Super spannend. Hast du denn da als aufklärender Arzt das ehrenamtlich gemacht oder seid ihr da irgendwie bezahlt worden vom Staat, beauftragt worden, bezahlt worden? Wie lief das denn ab?
Der Staat hat in Spanien sehr, sehr wenig mit dieser Kultur zu tun. Also wie eben gesagt, das war eigentlich ist aus der Cannabis-Bewegung entstanden. Der Staat hat, wenn dann, limitiert und nicht aktiv daran mitgearbeitet. Das heißt, das wären hauptsächlich freiwillige Sachen, beziehungsweise manchmal gab es eine kleine Aufwandsentschädigung etc. Das ist natürlich, je weiter diese Clubs dann gewachsen sind, das waren am Anfang, war das etwas einfacher gestrickt. Am Ende waren es wie im Prinzip wie eine Kneipe oder wie in den Niederlanden auch so ein Coffeeshop. Mhm. Da war es dann auch häufig so, dass man dann natürlich eine Aufwandsentschädigung gekriegt hat oder so. Aber es ging, wie gesagt, hauptsächlich war das mehr oder weniger freiwillige Arbeit zur Risikoreduktion in diesem Bereich, weil es, wie gesagt, diesen Konsum gibt, aber nirgendwo eine Stelle, die wirklich aufgeklärt hat über Konsum. Was ist viel, was ist wenig, worauf muss man achten, etc.
Wie viele Sorten gab es denn da in diesen Social Clubs?
Das ist extrem abhängig von den Clubs. Also wie gesagt, das ist den Einblick, den ich geben kann, das ist immer nur punktuell. Man darf, wie gesagt, in jeden Club nur reingehen, wenn man selber Mitglied ist. Und deswegen kann ich auch jetzt nur aus den Clubs sprechen, in denen ich selber dann, wie gesagt, diese Aufklärungsarbeit gemacht habe und nicht für alle. Aber es gibt eine Vielzahl an Sorten, die angebaut werden und die dann dort auch immer wechselnd dann angeboten werden. Also es ist nicht so, dass es da eine Sorte gibt, sondern wenn man sich die Realität jetzt in Spanien anguckt, also die Sortenvielfalt ist häufig größer, als sie wahrscheinlich in manchen Coffeeshops in Niederlanden bekannt ist.
Also okay. Es gibt Wahnsinn.
Terpenprofile, es gibt mehr Informationen teilweise in den Clubs in Spanien, als hier von Medizinal-Cannabis-Lieferanten und Apotheken zur Verfügung gestellt werden.
Okay.
Teilweise mit Analysezertifikat.
Wow.
Und zwar nicht CPD und THC, sondern auch Terpene.
Oh, das ist spannend.
Ja, also wie gesagt, nicht bei jedem, aber es gibt immer, also das ist...
Die Möglichkeit gibt es. Das finde ich super spannend. Also als Mitglied weiß ich also, was ich da bekomme, wie hoch der THC-CBD-Gehalt ist und ich kenne eventuell auch das Terpenprofil, wenn ich darüber aufgeklärt wurde.
Also ich sag mal, also es kommt auf den, wie gesagt, auf den Club an. Es gibt keine staatliche Vorgabe, aber das ist natürlich immer weiter gewachsen und das Interesse vieler Konsumenten mit den Bewegungen im Cannabis-Bereich, wie wir sie natürlich aus Kalifornien und aus Kanada kennen, aus vielen Ländern, in denen der Cannabiskonsum legalisiert ist, das schwappt natürlich über. Das heißt, in Bezug auf die Sorten haben wir dort häufig die Sorten, die gerade in Anführungszeichen Mode sind. Wir haben aber natürlich auch ein extremes Interesse der Konsumenten in Bezug auf verschiedene Profile und auf verschiedene Wirkstoffgehalte. Das heißt, wir haben dort nicht jedes Mal eine hochklassige Chromatographie, die uns hinter die dritte Kommastelle genau den THC-Gehalt sagt.
Natürlich.
Aber eine Einteilung haben wir auf jeden Fall und eine Beratung, die oft sehr, sehr, sehr gut ist, weil die Leute sich so anders damit auseinandersetzen. Mhm. Das heißt, in Deutschland wissen wir ja unterm Strich auch nur die Kontrolle, die gemacht wird. Wir wissen, eine Sorte mit einer bestimmten Range an THC-CBD und in der Apotheke wird geguckt, ist CBD und THC drin über die Menge, exakte Mengenangabe, wissen wir ja in Deutschland auch nicht viel. Deswegen, was das angeht, ist der Unterschied überraschend klein, sage ich mal.
Ja, klar. Also in Deutschland, in Apotheken ist es natürlich auch so, dass wir uns auf die Zertifikate verlassen, wo wir tatsächlich gerade dran sind, wie man Zertifikate richtig lesen sollte, weil Zertifikat ist tatsächlich nicht gleich Zertifikat. Wird kontrolliert, was für eine Qualität, welche mikrobiologische Belastung dahinter steckt? Wird das auch kontrolliert?
Hier ist es so, dass es kontrolliert werden kann, dass es Einzelne gibt, die das batchweise machen. Das ist allerdings keine Pflicht und es gibt keinerlei staatliche Kontrollstelle. Auch das hier jetzt nochmal im Gegensatz zu dem, was natürlich hier in Deutschland geplant ist, zum Beispiel. Das heißt, da gilt es im Prinzip, das ist eine Anbauvereinigung, dass da gelten die gleichen Regeln, wie wenn man Äpfel anbauen würde bei uns im Garten.
Ja.
Das heißt, da kann ich auch kontrollieren, ob da Mikrobiomen oder Pestizide sind. Ich muss es aber nicht. Das heißt, das geht im Prinzip, es ist wie ein erweiterter Gemeinschaftsgarten, in dem halt Cannabis angebaut wird.
Ja,
das heißt, Regeln gibt es nicht viele. Mittlerweile hat es sich in verschiedenen Stellen durchgesetzt, dass die natürlich da ein bisschen hier, ein bisschen da gucken. Manche produzieren selbst Extrakte, die sind dann meistens kontrolliert. Aber sonst eine Vorschrift gibt es nicht in dem Sinne.
Und diese professionellen Anbauer, also die für diesen Social Club anbauen, werden die dann auch von dem Social Club bezahlt oder wird dann nur die Ware bezahlt, die der Social Club einkauft dann bei dem Grower? Oder wie läuft das ab? Wie ist da der Warenfluss sozusagen?
Also im Prinzip ist es so, dass damit das Ganze legal in Spanien vonstatten gehen kann, darf es keine Profitvereinigung sein. Also es darf kein Gewinn geben in dem Sinne. Das heißt, was der Club zur Verfügung hat, sind im Prinzip auf der einen Seite Mitgliedsbeiträge. Ja, das ist um die 15, 20 Euro pro Jahr, 30 Euro pro Jahr. Ich würde mal schätzen, zwischen 15 und 30 Euro pro Jahr Mitgliedsbeitrag.
Sehr wenig.
Und dann quasi der Konsum. Das heißt, an den Cannabisblüten oder an den Getränken auch oder an dem Kuchen, der verkauft werden darf oder etc., kann natürlich auch noch was gewonnen werden. Dadurch, dass halt kein riesen Profitgedanke dahinter ist oder dahinter sein darf, ist das Ganze wirtschaftlich relativ günstig für den Verbraucher, wobei wir was bei den Cannabisblüten dort Preise haben, die etwa auch den hiesigen Schwarzmarktpreisen vergleichbar wären. Also es kommt natürlich je auf Qualität, je auf Sorte etc. Aber das variiert wirklich zwischen etwa 6 Euro bis 20 Euro. Also da gibt es, wenn es irgendwelche besonderen Sorten sind, wahrscheinlich auch noch teurer, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist ungefähr in dieser Preisrange. Und aus diesem Geld, was da quasi eingenommen wird, werden die verschiedenen Arbeitenden dann bezahlt, also der an der Einlasskontrolle sitzt, der hinten an dem Kaffee macht und auch der Grower und der das Ganze transportiert etc. Also da werden dann alle raus bezahlt im Prinzip.
Gibt es da auch so eine Höchstanzahl pro Mitglied, also wie es in Deutschland angedacht ist, pro Mitglied für Pflanzen, gibt es sowas da auch?
Auch die Entnahmemenge, die quasi pro Monat dann eingekauft werden darf von jedem Mitglied, ist limitiert. Also da gibt es eine Höchstmenge. Was die jetzt genau ist, kann ich so nicht aus dem Kopf sagen. War zumindest um die 40, 60 Gramm im Monat, also ist dementsprechend in etwa auch in dem Bereich. Auch in Deutschland angedacht.
Ja. Da das ja, also der Staat ja nicht viel damit zu tun hat in Spanien, werden die Clubs wahrscheinlich auch nicht regelmäßig kontrolliert, gehe ich mal davon aus.
Also es ist so, dass dieses Konstrukt in Spanien im Prinzip schon seit sehr, sehr langem besteht, also wenn ich es richtig im Kopf habe, schon seit den 80ern, Ende der 80er Jahre, dieser Boom in diesem Ganzen, also dass das quasi diese wirklichen Clubs sich entwickelt haben, besteht in den letzten 10 Jahren in etwa. Dadurch, dass das dadurch größer geworden ist, haben sich auch Lokalregierungen, also in verschiedenen spanischen Regionen, sag ich mal Bundesländern entsprechend, Pyrenees Autónomas, heißt es dort, haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Das heißt, im Prinzip sind es vor allen Dingen 3, die das Ganze regulieren oder eben näher regulieren wollten. Das ist Navarra, Katalonien und das Baskenland. In den 3 sind auch ein Großteil dieser Cannabis-Clubs. Also die sind weitaus liberaler als zum Beispiel weite Teile Südspaniens. Und in den Regionen hat sich auch die Politik immer weiter damit auseinandergesetzt. Das heißt, da wurden auch immer wieder neue Auflagen gemacht, die dann quasi erfüllt werden sollen, werden müssen. Das wird teilweise auch kontrolliert. Also da sind zum Beispiel, war es dann irgendwann auch ein Problem der Drogentourismus, gerade in Städten wie Barcelona, in größeren Städten. Da wurde es quasi verboten, dass diese Clubs angeworben werden dürfen, also dass die anwerben dürfen, dass dann irgendwie an den Ramblas oder irgendwo Leute stehen, die sagen, ja, kommen Sie doch hierher, wollen Sie nicht mal probieren.
Ja.
Das war dann verboten, da wurde gegen vorgegangen. Wie gesagt, es dürfen in den Innenraum strikt nur Mitglieder. Da wurden Kontrollen gemacht, dass nicht die Polizei einfach kontrolliert, sind alle, die dort drin sind, Mitglieder oder nicht, weil das ist eine strikte Bedingung. Dann geht es darum, dass zum Beispiel keine Einsicht von außen in den Club gewährleistet sein darf. Also man darf nicht von außen reinschauen können und andere Leute dabei quasi beim Cannabiskonsum zugucken. Das heißt, es muss von außen entweder Milchglas sein oder es muss irgendwo in den Innenhof rein sein. Da gibt es bestimmte Auflagen, was Rauchabzug angeht, dass da nicht ein riesiger Grasgeruch auf der Straße entsteht etc. Das heißt, in vielen Teilen Spaniens haben sich, wie gesagt, die Lokalregierung dem angenommen und haben quasi bestimmte Richtlinien auferlegt, um das Ganze zu regulieren. In diesen 3 Regionen, die ich eben genannt habe, also vor allen Dingen Katalonien, Navarra und Baskenland, haben die lokalen Regierungen auch das Ganze so absegnen und komplett legalisieren wollen. Nur da hat der spanische Staat dann quasi, das ist vor das höchste Gericht und wurde dann quasi nochmal einkassiert, weil das dann mit dem spanischen, mit der spanischen Verfassung nicht vereinbar gewesen wäre. Aber die Bestrebung war ganz klar da, das Ganze auch so weiter auszubauen und noch weiter zu regulieren. Problem an der Sache ist, wenn natürlich einzelne Regionen dafür sind, der Staat aber dagegen, dann dort ein einheitliches Konzept, das eine Regulierung, sage ich mal, dieses Sektors unbedingt brauchen würde, zu erstellen, ist natürlich extremst schwer. Also das ist natürlich fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Absolut. Ich meine, so wird es wahrscheinlich in Deutschland auch sein, weil das wird ja Bundesländersache sein. Da bin ich auch noch sehr gespannt, wie das dann bei uns in Deutschland gehandhabt wird. Aber das ist ja alles, haben wir ja schon drüber gesprochen, Glaskugelschau. Hat es denn was gebracht für den Schwarzmarkt in Spanien? Konnte der mehr ausgetrocknet werden? Also ich denke mal nicht, dass er komplett weg ist, aber hat es was gebracht?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich mich auf gewisse Zahlen beziehen würde. Also ich kann das hier, es gibt einige Auswertungen, die ganz interessant sind, die über diese Clubs gemacht wurden, auch über das Konsumverhalten in diesen Clubs. Es hatte sicherlich Auswirkungen auf den Schwarzmarkt. Also es ist so, dass in Spanien sehr, sehr wenig über den Schwarzmarkt, also zumindest Cannabis, über den Schwarzmarkt erlangt werden kann. Das Ganze steht und fällt allerdings natürlich auch mit den Preisen in den Clubs. Das heißt, da muss man dazu sagen, dass die Preise in den letzten Jahren dort natürlich auch extrem angestiegen sind. Und je nachdem, wie hoch die Preise in diesen Clubs sind, da mal die Leute sich das Ganze natürlich auch selber anbauen, beziehungsweise unter den Anbauern, dann das Ganze wie, sagen wir mal, Großmarktpreise sich dann beschaffen. Das heißt, kann man mal so Pi mal Daumen sagen, der Anbau von liegt ungefähr, also ich denke, dass man kann in Spanien auch für 3 Euro das Gramm. Ist der Anbaupreis, während es dann quasi in einem Club dann wahrscheinlich für 6 oder 7 verkauft wird. Das heißt, es gibt sicherlich Leute, die sich das weiterhin so beschaffen, aber ich denke vor allen Dingen in Bezug auf die Qualität des Ganzen hat es extrem gute Auswirkungen und auch für viele Menschen, die das als Gelegenheit konsumieren, die dann vielleicht nicht die hohen Mengen haben und dann gucken, dass sie das möglichst günstig kriegen. Ich glaube, vor allen Dingen da ist dann das Bestreben ganz klar, da lieber in so einen Club zu gehen, als in eine dunkle Ecke des Parks und sich da irgendwas Unbekanntes zu kaufen, sag ich mal.
Okay. Ich möchte jetzt mal zurück zum Medizinalcannabis. Wie schätzt du das ein, Janosch? Du bist ja nun selber Arzt. Welche Gefahren siehst du da für Patienten, wenn in Deutschland, wenn es dann zum Eigenanbau kommt und zu den Cannabis-Social Clubs?
Also Gefahren per se sehe ich eigentlich keine.
Okay.
Also die Gefahr für den Patienten ist es nicht, wenn man es schafft, eine Situation zu kreieren, die wir eigentlich schon längst haben sollten. Und das ist nämlich eine strikte Trennung zwischen einer medizinischen Behandlung mit Cannabinoiden, durch die Modulation des Endokannabinoid-Systems, wenn man es so will, und auf der anderen Seite Kiffen.
Genau.
Das sind zwei Paar Schuhe. Wenn wir das wahren, haben die Clubs und der Eigenanbau im Prinzip auch kein Risiko, weil das ist ja quasi eine andere Schublade.
Genau.
Jetzt ist die Frage, wie gut das Ganze natürlich gemacht wird. Es gibt durch die Möglichkeit, selbst anzubauen oder Anbaugemeinschaften zu gründen, gibt es natürlich zwei klare Verlierer in dem ganzen Medizinalsystem. Das sind einmal die Patienten, die noch keinen angenommenen Antrag haben. Die Krankenkassen werden sich weiterhin oder dadurch noch mal mehr querstellen. Die Blüten werden noch mal weiter an den Rand rücken. Es wird weiterhin immer weniger Ärzte geben, die dann auch wirklich damit behandeln, würde ich mal vermuten, weil man sagt, na ja gut, gibt's ja jetzt da. Und wenn der eine jetzt nicht vielleicht bei einem Palliativpatienten oder so, aber der ein bisschen Schlafstörung oder irgendwas, der soll sich das dann halt da besorgen. Das wird der Gedankengang vieler Leute sein. Der zweite Verlierer in dem Ganzen werden ganz klar Klinikketten sein, die sich jetzt, es gibt da zwei, drei, die dann in den letzten Jahren aufgepoppt sind, die sich auf die Schnellverschreibung von Cannabis via Privatrezepte konzentriert haben. Weil das ist ein Bereich, der natürlich so eine Grauzone entspricht, die nicht wirklich ganz den Bedingungen eines Cannabis-Anteils bei der Krankenkasse entspricht, aber wo natürlich sich viele Leute als Selbstzahler dann auch durch versorgen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die natürlich dann sagen, okay, das zahle ich nicht mehr, sondern das kann ich auch selber. Ich besorge mir das jetzt und mediziniere mich einfach so weiter. Das heißt, das sind die zwei Punkte oder die Einflüsse, die ich hier sehe. Ich hoffe natürlich, dass von der Politik aus gesehen der Rahmen, also wie es ja auch einige Bestrebungen gibt, dass die Rechte der Patienten, der Medizinal- oder Cannabinoid-Patienten hier ganz klar gestärkt wird, sodass wir nicht eine Verdrängung haben, weil das ist ein großes Risiko, das mir echt etwas Sorge bereitet als Arzt, ist, alle Leute oder alle Patienten, die jetzt quasi seit Jahren versuchen, an eine Cannabinoid-Behandlung zu kommen, keine Ärzte finden, die Anträge abgelehnt werden, aus was auch immer, welchen Gründen. Diese Menschen haben ja jetzt vielleicht keinen Zugang zu Medizinalcannabis, weil die wenigsten besorgen sich das jetzt oder haben noch eine Hürde, auf den Schwarzmarkt zu gehen. Wenn das in dem Moment, in dem das frei verkäuflich über verschiedene Ecken sein wird, alle diese Menschen, die, sagen wir mal, eine medizinische Indikation, aber keinen Zugang oder eine teilmedizinische Indikation haben, werden auf den Markt sich stürzen, sobald es ihn gibt. Und dann haben wir als Ärzte ein Riesenproblem, weil wir einen Riesenteil der Ärzteschaft haben, die also nicht das Grundwissen hat, die sind nicht ausgebildet in dem Bereich, was Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Dosierung etc. angeht. Und wir werden dann das Risiko haben, dass wir halt eine große Patientenschaft haben, die das Ganze nicht kontrolliert, auf wahrscheinlich nicht ganz medizinischem Verabreichungsweg, sprich mit Tabak gemischt in einem Joint, dann konsumiert, ohne dass jemand von ärztlicher Seite drauf guckt. Und das ist was mir Sorgen bereitet, weil ich glaube, dass gerade am Anfang dieses Thema ist so gehypt, dass gerade am Anfang sich sehr, sehr viele Leute denken werden, naja, der Zugang, das war mir alles zu viel Stress bis jetzt, aber jetzt, wo ich das kriege, probiere ich das doch mal aus. Das ist so ein bisschen, da muss man drauf achten.
Ja, Janosch, da sprichst du mir wirklich aus dem Herzen, weil ich sehe genau die gleichen Gefahren, die du jetzt angesprochen hast, nämlich einmal, dass Ärzte vielleicht froh sein könnten, die da wieder raus zu sein aus diesem Dilemma und zu sagen, Mensch, gibt's doch jetzt legal, besorgt dir das doch mal einfach. Und vor allen Dingen Krankenkassen, die natürlich dann einen erneuten Grund haben zu sagen, ja, Blüten gibt's jetzt so, kann man sich ja selber anbauen oder sich einem Social Club anschließen, mach mal schön Selbstmedikation, ne? Wir bezahlen das jetzt nicht mehr. Anträge lassen wir jetzt so einfach für Blüten schon mal gar nicht mehr durch. Also sehe ich genauso wie du. Siehst du auch Gefahren für die Forschung? Könnte die auch darunter leiden?
Für die Forschung sehe ich eher weniger Risiken. Also ich hoffe mir im Gegenteil, dass natürlich durch die Entkriminalisierung, dann auch durch die Legalisierung, es zu einem Abbau des Stigmas rund um Cannabis kommt. Und ich erhoffe mir, dass dadurch vielleicht gerade dadurch auch die Hürden für die Forschungsarbeit in Bezug auf Cannabinoide etwas sinken könnten. Das hängt natürlich ganz davon ab, wie damit umgegangen wird. Also wir hatten ja bis vor ein paar Jahren, war Cannabis ja noch als extremst kompliziert einzusetzen wegen der Klassifizierung.
Ja.
Mittlerweile ist es ein bisschen einfacher. Allerdings ist es immer noch, das muss ich auch am eigenen Leib merken, dass man, wenn man mit Cannabinoiden forschen möchte, immer noch auf sehr, 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 sehr hohe Hürden trifft, die etwas paradox erscheinen, weil auf der einen Seite gerade aktuell, man will medizinisch mit einer Substanz forschen, die als Betäubungsmittel gilt. Auf der anderen Seite wird aber parallel quasi entschieden, dass das Ganze jetzt angebaut werden darf. Und da stimmen halt gerade die Proportionen nicht, weil im medizinischen Bereich sind die Hürden extrem hoch und im privaten Bereich sind wir gerade dabei, die Hürden extrem aufzuweichen. Und das passt irgendwo. Das heißt, ich erhoffe, dass durch diese Normalisierung halt wirklich auch in Bezug auf Risikoprävention, aber auch in Bezug auf die Erforschung verschiedener Indikationen vielleicht die Hürden etwas sinken und damit die Forschungsarbeit mit Cannabinoiden vereinfacht werden. Weil das ist wirklich sehr traurig, dass wir nur, weil wir Cannabis als Droge mehr oder uns das geläufiger ist als Gedanke als Cannabis als Medizin, stehen wir eigentlich uns selber im Weg, was die Erforschung angeht. Und das geht ja in der medizinischen Behandlung nicht um Cannabis, sondern es geht um die Modulation des Endokannabinoid-Systems, das ein komplett neues System ist, was erst in den 90ern entdeckt wurde. Und da, glaube ich, gibt es noch ganz viele Sachen, die wir uns noch anschauen können, die wir aber bisher nicht gemacht haben, weil wir, wie gesagt, da mit zu viel Distanz und zu viel Angst auch vor Cannabis als Droge quasi reingegangen sind. Und das erhoffe ich, dass quasi durch diese Diskussion das Ganze etwas normalisierter wird und dadurch halt auch zumindest etwas vereinfacht wird.
Also genau das hoffe ich auch. Also ich würde mal davon ausgehen, dass Cannabis dann wahrscheinlich aus dem Betäubungsmittelgesetz rausgenommen wird und dass dann hoffentlich die Forschung erleichtert wird. Natürlich auch unbedingt, dass es zu einer Novellierung des Cannabis als Medizingesetz kommt, die Hürden weiter abgebaut werden für Patienten und nicht weiter aufgebaut werden. Besonders wenn wir auf die Blüten schauen, des Patienten, auf die angewiesen sind auf diese inhalative Form, dass sie trotzdem noch Zugang bekommen zu Cannabisblüten und es zu einer Kostenübernahme durch die Krankenkasse kommt. Also das wollen wir hoffen, dass das alles parallel läuft. Janosch, vielen, vielen Dank. Du hast mir einen wahnsinnig guten Einblick gegeben in die Cannabis-Social-Clubs in Spanien. Ich habe wirklich gar keine Ahnung davon gehabt. Jetzt habe ich zumindest etwas Ahnung davon und weiß, wie das aussieht. Und wir sind weiterhin gespannt, wie die Ampelkoalition sich das vorstellt, wie das in Deutschland laufen soll. Ja, vielleicht sind wir in einem halben Jahr schlauer. Schauen wir mal. Mal gucken, wann der Gesetzentwurf kommt. Wir sind alle gespannt, würde ich mal sagen.
Ich bin sehr gespannt, weil, wie gesagt, das sind so viele Fragen, die da noch unbeantwortet sind, sodass es quasi zum aktuellen Zeitpunkt fast unmöglich ist, auch nur irgendeinen Gedanken sich dazu zu machen, weil die mit den sich ändernden rechtlichen Bedingungen da so viele Möglichkeiten im Raum stehen. Bin ich echt gespannt, wie viele Gedanken sich schon darüber gemacht wurden und bin gespannt, was da die Rahmenbedingungen sein werden. Es ist eine hochinteressante Zeit.
Ja, absolut. Finde ich auch und freue mich immer wieder und bin sehr dankbar, in dieser Branche arbeiten zu dürfen. Es bleibt spannend für uns alle. Klasse. Vielen, vielen Dank, Janosch, dass du mich da so aufs Laufende gebracht hast, was Cannabis Social Clubs in Spanien anbelangt. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen ja jetzt mal, wie es so weitergeht und vielleicht sprechen wir uns dann ja nochmal, wenn wir wissen, wie es in Deutschland so weitergeht. Da würde mich deine Meinung natürlich weiterhin auch dazu interessieren, wenn es erstmal zu dem Gesetzentwurf gekommen ist und alle Fragen soweit geklärt sind. Vielen Dank, Janosch. Und
sehr gern.
Ja, toll, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Tschüss, Janosch.
Alles gut. Tschüss.
Ich fasse noch einmal zusammen. Cannabis Social Clubs gibt es in Spanien seit den 1990er Jahren und zwar zuerst im Baskenland und dann in Katalonien. Inzwischen gibt es die Social Clubs aber auch im ganzen Rest des Landes.
Sie sollen ein Instrument sein, um regelmäßige Cannabiskonsumenten vom Schwarzmarkt wegzulenken. Auf die deutsche Bundesregierung will Social Clubs und Eigenanbau erlauben. In Spanien allerdings waren die Clubs keine Idee der Regierung. Im Gegenteil, da haben Legalisierungsaktivisten ein Schlupfloch in der Gesetzgebung gefunden und arbeiten nun stetig an dessen Erweiterung. Ich nehme nicht an, dass die Bundesregierung nach dem spanischen Vorbild bei dem Aufbau von Cannabis-Clubs vorgehen wird. Janosch hat als Arzt in den Clubs Aufklärung und Präventionsarbeit geleistet. Um den Club aber überhaupt betreten zu dürfen, musste er sich als Mitglied registrieren lassen. Janosch erzählt, dass die Mitglieder in den Clubs einen Querschnitt durch die Gesellschaft in Spanien darstellen. Von jung bis alt ist alles dabei. Die Mitglieder kommen in die Clubs, um dort zu genießen, zu entspannen und Sozialkontakte zu pflegen. An den Club ist kein Anbau angeschlossen. Der Social Club ist dazu da, die Produkte für die Mitglieder aufzubewahren. Sie verkaufen dann die Blüten an die Mitglieder und der Club bietet dann auch noch den sozialen Raum zum Genuss der Blüten. Die Blüten werden in Spanien bei Anbauern eingekauft und bezahlt werden sie durch die Mitgliedsbeiträge. Angebaut wird natürlich im Namen der Mitglieder. Der Club arbeitet dabei nicht gewinnorientiert. Da Cannabis nicht legalisiert wurde, ist das Rauchen von Joints draußen verboten bzw. sogar illegal. Schon der Transport von Blüten nach Hause ist in Spanien illegal. Es gibt in Spanien etwa 1000 bis 2000 Cannabis-Clubs. Sie gelten als Privaträume einer nicht gewinnorientierten Organisation. Also werden sie gewissermaßen wie Vereinsheime behandelt. Hier ist ebenso wie in privaten Wohnungen das Kiffen erlaubt. Oder zumindest nicht ausdrücklich verboten. Die spanische Gesetzeslage ist da nicht wirklich eindeutig. Ein Gesetz, das Cannabis Social Clubs erlaubt, wie es in Deutschland nun angedacht ist, gibt es in Spanien jedenfalls nicht. Besonders spannend fand ich, dass es ein großes Sortenangebot in den Clubs gibt und in manchen Clubs sogar Zertifikate erhältlich sind, in denen sich Mitglieder über die Qualität informieren können und auch über das Terpenprofil. Bei der Versorgung von Patienten mit Medizinalcannabis sieht Janosch die gleichen Gefahren, die ich auch sehe. Einige Ärzte könnten aus der Versorgung ihrer Patienten aussteigen und die Krankenkassen könnten die Hürden für die Kostenübernahme der Blüten noch höher bauen und eventuell auf Social Clubs oder den Eigenanbau verweisen. Das darf auf keinen Fall passieren. Patientinnen und Patienten sollten weiterhin die Möglichkeit haben, vom Arzt betreut zu werden und ihr Rezept in der Apotheke einzulösen. Die Krankenkassen sollten dabei die Therapiekosten für die Cannabis-Medikation übernehmen, egal ob es sich um eine Blüte handelt, die inhalativ eingenommen werden muss, oder um die oralen Form der Cannabinoid-Therapie. Mir hat das Gespräch mit Janosch Kratz einen guten Einblick in die Cannabis-Social-Clubs in Spanien gegeben. Es sollte sicher kein Vorbild für Deutschland sein. Ich denke, wir alle warten mit Spannung auf den rechtlichen Rahmen, der durch den Gesetzentwurf ja dann festgelegt wird. Im nächsten Special werde ich mich mit Dirk Heidepring über Cannabis-Social-Clubs unterhalten. Diese Folge wird schon in einer Woche erscheinen. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wenig Fehltage.